Der erste Tod geschah an einem Dienstag im März. Zumindest wurde mir das erst viel später klar. Der zweite ereignete sich gestern. Der dritte wird in etwa einer Stunde eintreten, sobald ich diese letzte Aufzeichnung beendet habe. Mein Name ist Dr. Calum Virel. Ich bin oder war leitender Astrophysiker an Bord des Forschungsschiffes Isadora, das derzeit treibend jenseits der Umlaufbahn Plutos liegt. Allein, beschädigt, vergessen. Wenn du das hier hörst, hat mein finales Signal auf irgendeine Weise die Barriere durchbrochen, die uns gefangen hielt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, nur, dass es jetzt zu spät für Umkehr ist. Diese Aufzeichnung ist nicht für Ruhm oder wissenschaftliche Entdeckung bestimmt. Sie ist eine Warnung. Unter keinen Umständen darf sich ein bemanntes Schiff dem Mond mit der Bezeichnung Noctua nähern. Ich war 37 Jahre alt, als wir starteten. Damals war ich ein Mann mit Schuld auf den Schultern, ein Überlebender der gescheiterten Mars-Mission Artemis IV, bei der drei Kollegen aufgrund meiner Fehlkalkulationen starben. Der Flug zur äußeren Grenze des Sonnensystems, zu einem leblosen, offiziell irrelevanten Mond, sollte meine Erlösung werden. Ich würde meine Schuld in den Sternen begraben, dachte ich. Stattdessen fand ich etwas, das keine Erlösung kennt. Die Isadora wurde auf eine einjährige Umlaufmission um Noctua geschickt, ein Himmelskörper von etwa 326 Kilometern Durchmesser, eingefroren, luftlos, durch frühere Sonden als geologisch unbedeutend klassifiziert. Die Crew bestand aus 6 Personen, jeder von uns ausgewählt für seine Expertise und psychologische Belastbarkeit. Commander Naira Solene war unsere Kommandantin. Eine schweigsame, aber entschlossene Frau mit über 20 Jahren Erfahrung in der interstellaren Navigation. Ihr Blick allein konnte einen Raum zur Ordnung bringen. Dann war da Dr. Illuan Kate, unser Geologe. Er war besessen vom Tod der Welten, wie er es nannte. Er glaubte, dass jeder Planet, jedes Gestein eine Geschichte zu erzählen hatte, wenn man nur tief genug grub. Viraya Thorne war unsere Chefingenieurin. Rational, praktisch, wachsam. Sie sprach selten über Spekulationen und dachte in Schaltkreisen, Energieflüssen und Materialermüdung. Dr. Mirelle Anouk, unsere medizinische Offizierin, wirkte dagegen wie ein Ruhepol. Analytisch, einfühlsam, immer mit einer Frage auf den Lippen, die mehr bedeutete, als sie vorgab. Dr. Amaya Sorel, zuständig für Kommunikation, war die jüngste unter uns. Ihre Aufgabe war, die langsamen, verzögerten Übertragungen mit der Erde zu koordinieren. Aufgrund der Distanz betrug der Signallauf über 7 Stunden in eine Richtung. Gespräche waren eher Monologe mit Wochen Abstand. Und dann war da ich, Calum Virel, verantwortlich für astronomische Daten, Systemanalysen, elektromagnetische Sondierungen. Ich verbrachte meine Tage mit Tassen voller bitterem Kaffee und Blicken auf kalten Raum. Nichts als Staub, Gestein und Dunkelheit. Bis zu jenem Morgen. Ich erinnere mich noch genau. Es war der 9. Tag im 3. Zyklus der 4. Missionswoche. Ich saß allein im Labor, beobachtete die Analysewerte eines Spektrometers, das auf Noctuas nördliche Polarregion gerichtet war, Sektor 77 Alpha. Ich trank gerade meine 3. Tasse Replikator-Kaffee, als sich die Anzeigen veränderten. Zuerst dachte ich an einen Messfehler, doch die Wellenlängen, die meine Sensoren registrierten, existierten zwischen den bekannten Spektren. Wie Farben ohne Namen, wie Geräusche ohne Frequenz. Die Geräte reagierten nicht mit Fehlermeldungen, sie verstummten. Informationen löschten sich nicht einfach, sie veränderten sich. Datensätze, die ich Tage zuvor aufgezeichnet hatte, zeigten plötzlich fremde Formeln, Begriffe, Beobachtungen, die ich nie gemacht hatte. Und doch, sie trugen meine Handschrift, mein Vokabular oder das, was es einst gewesen war. Die optischen Sensoren begannen sich ebenfalls seltsam zu verhalten. Standbilder veränderten sich, wenn man sie nicht direkt ansah. Eine Kameraposition, die eigentlich stationär war, zeigte plötzlich Perspektiven, die es nicht geben konnte, als ob die Kamera sich selbst bewegt hätte, durch Winkel, die in keiner Geometrie vorgesehen sind. 3 Tage versuchte ich, das zu rationalisieren. Kosmische Strahlung, Mikrometeoriten, Sensorversagen. Doch jedes Diagnosetool bestätigte, die Systeme arbeiteten einwandfrei. Das Phänomen trat ausschließlich auf, wenn der Scanner auf eine bestimmte Stelle auf Nocturs Oberfläche gerichtet war. Den genauen Punkt, den wir ursprünglich für ein verfestigtes Lavafeld gehalten hatten. Am 4. Tag entdeckte ich etwas, das meinen Puls verlangsamte. Nicht nur neue Daten waren betroffen, auch alte, wochenalte Forschungsnotizen waren verändert worden. Von etwas oder jemandem, der rückwirkend Zugriff auf meine Arbeit hatte. Die Veränderungen waren subtil, aber nicht zufällig. Worte waren ausgetauscht, Beobachtungen, die ich nie gemacht hatte, wurden eingefügt. Als ob mein Denken manipuliert wurde, um Platz zu machen für einen Gedanken, der nicht der meine war. Noch nicht. Ich hätte schweigen sollen. Ich hätte eine Fehlfunktion melden und eine Rückkehr zur Erde beantragen sollen. Stattdessen brachte ich die Informationen zu Commander Solenn. Sie hörte schweigend zu, während ich die Scans zeigte. Neben ihr saß Dr. Kate, der seine zerfurchten Hände faltete und bei jedem neuen Bild ein wenig aufrechter wurde. Er war elektrisiert. Ich erkannte in seinem Gesicht jenes Leuchten, das Kinder haben, wenn sie ein Geheimnis entdecken, oder Erwachsene, wenn sie ihren Untergang wittern und dennoch lächeln. Viraya Thorne war skeptisch. Ihre Augen glitten über die Daten, als würde sie nach dem Defekt im System suchen, der mir entgangen war. 8 Monate im All. Unsere Technik ist nicht für Ewigkeit gebaut. Was, wenn das alles einfach kaputt ist? Fragte sie mit jener pragmatischen Kälte, die sie auszeichnete. Es ist keine Fehlfunktion, entgegnete ich. Es ist auch keine Technologie, wie wir sie kennen. Es ist etwas anderes. Etwas, das nicht mit Materie interagiert, sondern mit Bedeutung. Dr. Anouk beugte sich vor. Sie hatte die grafischen Muster untersucht, die sich in unseren Bildschirmen zeigten. Ihre Stimme war leise, aber bestimmt. Diese Anordnungen, sie erinnern mich an neuronale Aktivität, aber nicht auf biologischer Ebene. Es ist komplexer. Strukturiert wie ein Gehirn, nur größer, viel größer. Amaya Sorel überprüfte die technischen Spezifikationen unserer Sensoren. Wenn wir das untersuchen wollen, sagte sie, müssen wir Vergleichsdaten sammeln. Ich kann die Kommunikationsarrays umkalibrieren, damit wir Veränderungen in Echtzeit aufzeichnen können. 2 Stunden lang diskutierten wir. Solenne ließ uns reden. Ihre Erfahrung war nicht die eines Theoretikers, sondern einer Überlebenden. Und doch sah ich das Leuchten auch in ihren Augen. Wir gehen runter, sagte sie schließlich. Die Entscheidung war gefallen. Minimum Risiko. Maximale Datengewinnung. Ich, als Entdecker des Phänomens. Dr. Kate, als geologischer Experte. Solenne würde selbst das Shuttle fliegen. Ich spürte, wie etwas in meinem Inneren aufschrie. Etwas Ursprüngliches, das ich nicht mit Logik zum Schweigen bringen ließ. Aber der menschliche Drang zu verstehen war stärker. In jener Nacht hatte ich meinen ersten prophetischen Traum. Ich fiel, durch Dunkelheit ohne Ende. An mir vorbei zogen Wände, unendlich hoch, unendlich tief, bedeckt mit Mustern, die sich bewegten, wenn man sie ansah, und still blieben, wenn man blinzelte. Keine Sprache, kein Licht. Und doch verstand ich. Tief in mir drin. Ich wachte mit metallischem Geschmack im Mund auf. Und mit der Gewissheit, dass unter Nocturs Oberfläche etwas wartete, etwas Uraltes, und dass es wusste, dass wir kommen würden. Die Tage bis zum Abstieg verstrichen in trügerischer Routine. Wir überprüften Systeme, kalibrierten Sensoren, simulierten Notfallprozeduren, alles verlief nach Protokoll. Und doch war nichts normal. Nicht mehr. Schon in den ersten Stunden nach der Entscheidung zur Landung veränderte sich die Atmosphäre an Bord der Isadora. Die Geräusche der Schiffssysteme wirkten minimal verzögert. Türen schlossen sich mit kaum hörbarem Echo, das länger nachhallte, als es physikalisch erklärbar war. Die Luft schien dichter, obwohl alle Messwerte im grünen Bereich lagen. Ich begann, Schatten zu sehen, wo keine Lichtquelle sie erzeugen konnte. Manchmal blieben sie einen Moment zu lange stehen, als warteten sie darauf, bemerkt zu werden. Doch am deutlichsten spürte ich es in meiner Arbeit. Während ich weitere Scans von Noctuas Oberfläche durchführte, konzentrierte ich mich auf die Koordinaten, die ich zuvor als Quelle der Anomalien identifiziert hatte. Ein Gebiet im nördlichen Polarkrater, kaum 300 Meter von einem geologisch interessanten Lavakamm entfernt. Meine Scanner zeigten erneut jene bizarren elektromagnetischen Muster, die keine bekannten Frequenzbereiche belegten. Sie tanzten zwischen den Werten, wie Geräusche in einer Sprache, die jenseits des Hörbaren lag. Ich wechselte zur Spektrographie, dann zur strukturellen Tiefenanalyse. Und da geschah es. Mein Hauptlaufwerk, ein redundantes Datensystem mit mehrfach gesicherter Quantenverschlüsselung, begann sich selbst umzuschreiben. Es war kein Crash, keine Fehlermeldung. Die Struktur der Daten blieb intakt, doch ihr Inhalt war anders. Wörter, die ich nicht verstand, erschienen in meinen Notizen. Formeln, die ich nicht niedergeschrieben hatte, formten sich aus bekannten Zeichen in unbekannter Anordnung. Ich stoppte das System sofort, führte eine physikalische Isolierung durch, trennte das Laufwerk vom Bordnetz. Doch selbst im Offline-Modus veränderten sich die gespeicherten Daten weiter. Als ob sie sich selbst neu schrieben, auf Grundlage eines Musters, das ich nicht entschlüsseln konnte. Besonders beunruhigend war die Konsistenz dieser Veränderungen. Es war keine zufällige Datenkorruption. Die Veränderungen folgten einer Logik, einer Ordnung, die ich nicht verstand, aber intuitiv fühlte. Wie ein Musikstück in fremder Tonart, das dennoch harmonisch klingt, bis man merkt, dass es rückwärts gespielt wird. Ich brachte die entnommenen Daten zur medizinischen Sektion, wo Dr. Mirel Anouk gerade Zellproben aus unserer Pflanzenkultur analysierte. Sie war die ruhigste unter uns, stets auf Details konzentriert. Ich bat sie, sich die grafischen Muster anzusehen, die in den Systemprotokollen auftauchten. Sie starrte lange auf den Bildschirm, dann sagte sie nur einen Satz. Das sieht aus wie synaptische Aktivität, aber skaliert. Skaliert? Fragte ich. Nicht auf biologische Größe bezogen, sondern auf etwas viel Größeres. Es ist, als würde das System das Aktivitätsmuster eines neuronalen Netzes zeigen, aber es ist kein Gehirn. Es ist Raum. Ich nahm die Daten mit zurück. In der Kommunikationszentrale bat ich Dr. Amaya Sorel um eine unabhängige Frequenzanalyse. Wir richteten das Antennensystem neu aus und begannen, die einlaufenden Signale von der Oberfläche Noctuas mit Hochsensoreinheiten zu erfassen. Da hörte ich es zum ersten Mal. Kein Ton, keine Stimme, sondern ein Echo meines eigenen Denkens. Eine Reflexion meiner Gedanken, bevor ich sie dachte. Als hätte etwas oder jemand meine kognitiven Prozesse vorhergesehen und spielte sie nun zurück, synchron mit meinen Bewegungen. Ich wandte mich an die zentrale Kommunikationskonsole. Die Signale kamen mit gleichbleibender Intensität. Sie waren nicht statisch, sondern lebendig. Und sie veränderten sich, wenn ich mich bewegte, wenn ich atmete, wenn ich dachte. Am nächsten Tag machte ich eine Entdeckung, die alles bisher Erlebte in den Schatten stellte. Ich durchforstete meine alten Datenprotokolle, um das Ausgangsmaterial mit den veränderten Versionen zu vergleichen. Dabei fiel mir auf, dass nicht nur die aktuellen Dateien betroffen waren. Auch Protokolle aus den ersten Wochen der Mission zeigten mittlerweile andere Inhalte. Meine handschriftlichen Notizen, digitalisiert und archiviert, waren verändert worden. Ganze Absätze waren hinzugefügt worden in meiner Schrift mit meiner Terminologie, und dennoch, ich hatte sie nie geschrieben. In einem besonders langen Eintrag stand Folgendes: Die Struktur reagiert nicht auf Materie, sondern auf Bedeutung. Das, was wir messen, ist kein Objekt, sondern ein Konzept, ein Gedanke, manifestiert durch Beobachtung. Ich starrte auf diese Worte. Ich konnte mich nicht erinnern, sie verfasst zu haben, doch sie klangen, als hätte ich sie mein ganzes Leben lang gekannt. Ich wandte mich an Vireya Thorne, um die Hardware zu überprüfen. Gemeinsam untersuchten wir die Speicherlaufwerke, verglichen Protokolle, scannten auf externe Eingriffe, doch alles war intakt. Es gab keinerlei Hinweise auf eine externe Manipulation, keine feindlichen Zugriffe, kein Virus, kein Materialschaden. Wenn das keine Fehlfunktion ist, sagte sie mit leiser Stimme, dann verändert sich entweder das Universum oder wir. In der folgenden Nacht hatte ich wieder diesen metallischen Geschmack im Mund. Ich lag in meiner Koje, doch mein Geist driftete. Ich träumte nicht. Ich sah die Isadora, wie sie durch Raum driftete, nur dass sie sich in einem Meer aus Linien befand, geometrische Gitter, unendlich und fremd. Manche Linien waren hell und pulsierend, andere wirkten wie Risse in der Dunkelheit selbst. Als ich erwachte, fand ich auf meinem Tablet einen neuen Eintrag. Er war in meinem privaten Logbuch gespeichert, mit biometrischer Signatur und korrektem Zeitstempel. Ich hatte ihn nicht verfasst, und doch stand er dort. Er lautete: Die Zone auf Noctur ist nicht natürlich. Sie ist ein Knotenpunkt, ein Faltpunkt der Realität. Dort, wo Raum sich beugt, entstehen Brücken. Und Bewusstsein ist der Architekt dieser Brücken. Ich las den Text mehrfach, konnte nicht aufhören. Er ergab Sinn. Einen Sinn, der nicht durch Sprache vermittelt wurde, sondern durch etwas Tieferes. Ich begann, an einem Ort zu denken, an dem Zeit nicht linear verläuft. An einem Ort, an dem Ursache und Wirkung ihre Reihenfolge tauschten. Und mir wurde bewusst, Noctua war kein Mond. Nicht wirklich. Er war eine Oberfläche. Über etwas anderem. Etwas Älterem. Etwas, das nicht entdeckt werden wollte. Ich sollte meine Entdeckung noch am selben Tag mit der Crew teilen, denn die Entscheidung zur Landung war getroffen. Und niemand wusste, was unter unseren Füßen lauerte. Die Notbesprechung wurde am darauffolgenden Morgen einberufen. Die Isadora lag stabil in einem niedrigen Orbit über Noctuas nördlicher Hemisphäre. Draußen spannte sich die ewige Dunkelheit des Alls, unter uns der bleiche, reglose Mond, dessen Oberfläche glatt und leblos wirkte, wie eine Maske, die ein Geheimnis verbarg. Commander Nyra Solenne stand am Kopf des Besprechungstisches. Ihre Stimme war ruhig, kontrolliert, doch ihre Augen waren nicht mehr dieselben wie vor einer Woche. Auch sie hatte es gespürt, die Verschiebung. Das leise, ständige Dröhnen einer unsichtbaren Frequenz, die nicht durch die Ohren, sondern durch das Denken drang. Wir versammelten uns zu sechst. Commander Solenne, Dr. Eluan Cade, Vireya Thorne, Dr. Mirel Anouk, Dr. Anya Sorel und ich, Dr. Calum Virel. Die Temperatur im Konferenzraum war exakt 21 Grad Celsius, doch mir war kalt. Das Summen des Luftreinigungssystems klang lauter als gewöhnlich, als würde selbst das Schiff nervös zuhören. Ich projizierte die letzten Aufzeichnungen der Sensoren auf den zentralen Holo-Bildschirm. Diese Signaturen wiederholen sich alle 2,6 Stunden, begann ich. Aber sie passen in kein bekanntes elektromagnetisches Muster. Sie liegen zwischen den Bändern. Es ist, als ob etwas auf uns reagiert, aber nur, wenn wir es beobachten. Klingt nach Quantenverschränkung, sagte Amaya, während sie die Anzeigen studierte. Nur ohne Teilchen, ohne Sender, ohne Empfänger. Vielleicht, begann Mirel zögernd, ist die Reaktion nicht physikalisch, sondern bewusstseinsbasiert. Eluan Cade war der Erste, der sich näher an den Bildschirm lehnte. Sein Blick war lebendig, seine Finger trommelten vor Aufregung auf die Tischoberfläche. Das hier, sagte er und zeigte auf die geologische Karte, liegt auf Koordinate 77 Alpha, direkt im nördlichen Polarbereich. Dort ist laut Topographie nichts als Basalt, keine nennenswerten Minerallagerstätten, und doch registrieren wir strukturelle Rückstrahlmuster, als gäbe es Hohlräume, glatte Flächen, perfekte Winkel. Künstlich? Fragte Solenne. Eloan nickte langsam. Oder geologisch. Nicht von hier. Vireya verschränkte die Arme. Ihre Augen blieben skeptisch. Ich sage es noch einmal. Wir sind seit über 8 Monaten unterwegs. Unsere Systeme wurden kosmischer Strahlung, Mikrometeoriten und konstantem Stress ausgesetzt. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Sensor in dieser Entfernung Unsinn sendet. Ich schüttelte den Kopf. Das ist keine Fehlfunktion. Es ist auch kein Zufall. Die Muster sind zu konsistent, zu zielgerichtet und sie verändern sich, wenn wir sie untersuchen, als ob sie zurücksehen. Solenne schwieg einen Moment. Dann aktivierte sie das holographische Modell des Mondes. Die Koordinaten blinkten als roter Krai. In der grauen Einöde von Noctuas Oberfläche. Wir steigen hinab, sagte sie ruhig. Was? Vireya sprang beinahe auf. Nach all dem, was Calum uns gerade gezeigt hat, willst du da hinunter? Ja, erwiderte Solenne fest. Aber unter klaren Bedingungen. Kein direkter Kontakt, nur Datenerfassung. Maximale Vorsicht. Ich spürte ein Prickeln im Nacken. Der primitive Teil meines Gehirns schrie. Alles an dieser Entscheidung fühlte sich falsch an und gleichzeitig unausweichlich. Das war der Punkt, an dem ein Team sich teilt, zwischen Neugier und Überleben. Ich will selbst fliegen, fügte Solenne hinzu. Calum, du begleitest mich. Du kennst das Phänomen am besten. Eloan, du kommst mit. Du untersuchst die geologischen Strukturen. Mirel, Vireya und Amaya bleiben an Bord, um die Telemetrie zu überwachen. Keiner widersprach. Oder vielmehr, jeder von uns wusste, dass Widerstand sinnlos war. Die Entscheidung war getroffen, wie durch einen äußeren Impuls, als hätte der Mond selbst sie gefällt. In der folgenden Nacht träumte ich erneut. Ich fiel nicht, diesmal ging ich. Einen endlosen Gang entlang, dessen Wände sich in geometrischen Mustern drehten. Die Gravitation war unregelmäßig. An manchen Stellen fühlte ich mich schwerelos, an anderen wurde ich zu Boden gedrückt. Überall in den Wänden sah ich Linien. Keine Schrift, keine Bilder, sondern Richtungen. Hinweise, als würde der Raum selbst mich lesen. Als ich aufwachte, war ich nicht in meiner Koje. Ich fand mich auf dem Boden des Labors wieder. Vor mir flackerte das Display meines Terminals. Darauf ein Logbucheintrag mit meinem biometrischen Schlüssel. Ich hatte ihn nicht geschrieben. Er begann mit den Worten: Kontaktaufnahme läuft nicht über Sprache, es ist Verständnis. Raum ist der Träger, Zeit ist die Sprache, Gedanken sind die Frequenz. Ich hörte nichts, als ich die Worte las. Aber ich spürte etwas. Eine Bewegung. Nicht im Raum, sondern im Erkennen. Wie ein Schatten, der sich nur dann zeigt, wenn man nicht hinsieht. Beim Frühstück sagte Eloan, ich hatte einen seltsamen Traum. Ich war unter der Oberfläche. Da war eine Kammer, groß, glatt, ohne Licht, aber ich konnte sehen. Die Wände haben vibriert. Nicht laut, sondern tief. Als würden sie atmen. Ich sah ihn an. Die Kammer hatte Linien in den Wänden? Geometrische Formen? Er blinzelte. Woher weißt du das? Solenne beendete das Gespräch. Noch 2 Tage. Dann landen wir. 2 Tage. 2 Nächte. 2 weitere Träume. Der Mond Noctua rückte näher, aber nicht nur im Raum. Er kam auch in uns hinein. Der Abstieg begann an einem Freitagmorgen, Bordzeit 07.30 Uhr. Die Isadora umrundete Noctua in stabiler Umlaufbahn, während das Shuttle Helios 4 entkoppelt wurde. Das Geräusch der Trennung hallte durch den Rumpf wie ein Schuss in der Stille. Commander Naira Solene saß am Steuer, die Hände fest um die Steuergriffe geschlossen. Ich, Dr. Calum Virel, saß hinter ihr an der Sensorkonsole. Rechts von mir befand sich Dr. Eluan Kate, der nervös durch seine geologische Ausrüstung blätterte. Draußen lag Noctua. Ein bleigrauer, lebloser Ball, der sich nicht drehte, nicht vibrierte, nicht atmete. Und doch war da etwas an seinem Anblick, das mich daran zweifeln ließ. »Sind alle Systeme grün?«, fragte Solene, während sie die Sinkgeschwindigkeit kontrollierte. »Kommunikation stabil. Sensorreichweite optimal. Telemetrie läuft«, antwortete ich, obwohl ich bereits spürte, dass diese Worte bald bedeutungslos sein würden. Der Landeplatz war exakt 340 Meter vom Ursprungspunkt der Anomalie entfernt, Koordinate 77 Alpha, ein flacher Bereich nahe des Nordpols, frei von Gesteinsansammlungen, so glatt, als hätte jemand ihn poliert. Während wir durch Noctuas dünne Exosphäre glitten, falls man sie so nennen konnte, begannen die Symptome. Zuerst war es ein Druck hinter den Augen, keine Schmerzen. Nur eine unangenehme Präsenz, als würde jemand von innen gegen meine Schädeldecke drücken. Dann begannen die akustischen Verzerrungen. Die Umgebungsgeräusche wurden abwechselnd dumpf und scharf. Solennes Stimme klang, als käme sie aus einem anderen Raum. Eloans Atmung war für einen Moment das einzige Geräusch im Shuttle, dann verstummte auch dieses. Ich hörte meine eigene Stimme. Leise. Unklar. Ich sprach nicht, aber ich hörte mich sprechen. Die Worte kamen aus dem Funk oder aus meinem Kopf. Ich konnte es nicht sagen. Sie beschrieben, was gleich passieren würde. Einzelheiten über die Oberfläche, Eloans Beobachtungen, unsere Reaktionen. Worte, die ich noch nicht gesprochen hatte. »Du bist blass«, sagte Solene, als sie mich ansah. »Alles in Ordnung?« Ich zwang ein Lächeln. Nur Nervosität. Die Landeplattform senkte sich, hydraulisch gesteuert, auf die Oberfläche herab. Kein Staub stob auf. Keine Bewegung. Der Boden war nicht rau oder porös wie erwartet. Er war glatt, spiegelglatt, wie poliertes Glas. Die Triebwerke hinterließen keinen Abdruck. Unsere Stiefel machten keinen Ton, obwohl Gravitation herrschte. Unglaublich, murmelte Eloin, als er sich hinkniete und mit einem Sensor die Oberfläche prüfte. Ich habe noch nie eine so perfekte Struktur gesehen. Kein Einschlagsmuster, keine Erosion. Es ist, als wäre der gesamte Bereich maschinell verarbeitet worden, auf molekularer Ebene. Ich überprüfte den Scanner. Die Quelle der Anomalie lag genau 303 Meter östlich. Die Signale wurden intensiver, je näher wir kamen. Und meine innere Stimme, das Echo meines zukünftigen Ichs, wurde klarer. Ich hörte mich selbst beschreiben, was ich sehen würde, bevor ich es sah. Ich hörte mich Angst empfinden, bevor ich wusste, wovor. Nach etwa 5 Minuten Fußmarsch über das spiegelnde Grau erreichten wir eine Erhebung. Dahinter fiel das Terrain abrupt ab. Was wir sahen, war keine Senke. Es war ein Kreis. Ein perfekter Kreis. Genau 20 Meter im Durchmesser. Eine Öffnung, glatt wie geschnittenes Glas, die in absolute Schwärze führte. Keine Reflexion, kein Licht. Die Helmlampen wurden verschluckt, ohne auch nur den Rand des Inneren zu beleuchten. Wir standen an der Grenze zum Nichts. »Wie tief ist das?«, fragte Eluan und trat näher. Ich aktivierte unser bestes portables Sonarsystem, kalibriert für Tiefenmessungen bis zu 5 Kilometern. Es begann mit normaler Rückmeldung. 10 Meter, 30 Meter, 80 Meter. Dann hörte es auf. Kein Signal, kein Echo. Als hätte der Schall keinen Widerstand mehr. Als hätte er sich verlaufen. Es gibt keinen Boden, sagte ich. Zumindest keinen, den unser Gerät erfassen kann. Solene trat vorsichtig einen Schritt näher an den Rand. Das ist kein natürlicher Schacht. Die Symmetrie ist unheimlich. Ich überprüfte die Daten erneut. Die Struktur schien keine Wände im klassischen Sinn zu haben. Vielmehr fiel sie geometrisch ab. Zu glatt. zu präzise, wie eine mathematische Idee manifestiert im Gestein. Wir bereiteten den Abstieg des Probekabels vor. Eine faserverstärkte Legierung, belastbar bis zu mehreren Tonnen mit Sensorik in 20 cm langen Intervallen. Wir ließen die Sonde langsam herab. 50 Meter, 100, 200. Noch immer keine Reaktion. Bei 500 Metern geschah es. Das Kabel ging plötzlich schlaff. Die Telemetrie zeigte, dass keine Spannung mehr bestand. Die Sonde hatte nichts berührt, keine Wand, kein Boden. Und doch fiel sie nicht weiter. Es war, als hätte sie den Raum selbst verlassen. Ich drehte mich um und in meinem peripheren Blickfeld, nur in diesem, sah ich, wie das Kabel nicht einfach in den Schacht hing, sondern sich verzog. Es zog sich in Richtungen, die es physikalisch nicht gab. Als ob es sich durch Dimensionen spannte, die jenseits unseres Verständnisses lagen, in die Räume zwischen Räumen. Das kann nicht sein, flüsterte Solenne. Es gibt keine Richtung mehr, keine Gravitation. Ich muss darunter, sagte Eluon plötzlich. Seine Stimme war fest. Er hatte seinen Helm bereits neu verriegelt. Nur bis zur Stelle, an der die Sonde stoppte. Vielleicht gibt es eine horizontale Kammer oder etwas, das wir verstehen können. Ich wollte widersprechen. Meine Lippen formten bereits die Worte, doch mein inneres Echo, die Stimme, die mich begleitete, hatte es längst gesagt und akzeptiert. Solenne zögerte. Für einen Moment war sie wieder Mensch. Nicht Kommandantin, nicht Astronautin, nur eine Frau, die spürte, dass eine falsche Entscheidung mehr als nur Leben kosten konnte. 10 Minuten, sagte sie dann. Kein Schritt weiter, wenn es keine Rückmeldung gibt. Und bei jedem Signalabriss holen wir dich sofort zurück. Eluon lächelte. Nicht aus Arroganz, sondern aus etwas, das tiefer lag. Aus Ehrfurcht. Er begann seinen Abstieg. Die ersten 100 Meter verliefen ruhig. Die Funkverbindung war klar. Eluon berichtete von glatten Wänden, identisch mit der Oberfläche. Keine Einschlüsse, keine Gesteinsformationen, nur diese vollkommene Leere. Ab 200 Metern berichtete er, dass sich der Schacht zu neigen begann. Er folgte einem leicht geschwungenen Weg, nicht unnatürlich, aber unlogisch. Der Schacht schien sich selbst neu zu formen. Bei 400 Metern begann er, geometrische Muster an den Wänden zu sehen. Repetitiv, dreieckig, immer wieder unterbrochen von einer Art spiralförmiger Linie, die sich um die Wand wand. Es brennt in meinen Augen, wenn ich sie direkt ansehe, sagte er. Aber wenn ich sie nur streife, dann verstehe ich sie. Für einen Moment. Dann, bei exakt 500 Metern, verstummte er. Kein Knacken, kein Rauschen, kein Abschalten. Nur Stille. Solenne rief seinen Namen. Wieder und wieder. Keine Antwort. Keine Rückkopplung. Nur das Rauschen der Unendlichkeit. Wir aktivierten sofort das Rückholsystem. Das Kabel stieg auf. 400 Meter. 300. 200. Dann tauchte das Ende aus der Schwärze auf. Und es war durchtrennt. Nicht zerrissen, nicht geknickt. Nein, es war sauber getrennt. Mit einer Schärfe, die nicht mechanisch sein konnte. Die Fasern waren an verschiedenen Punkten geschnitten, in einem Muster, das mir bekannt vorkam. Es war identisch mit den Mustern an den Wänden, die Eluon beschrieben hatte. Keine Spur von ihm. Kein Anzug, kein Blut, kein Geräusch, nur Leere. Wir standen am Rand der Öffnung. Unsere Helmlampen verloren sich in der Schwärze. Und irgendwo darin, jenseits der Materie, jenseits der Geometrie, spürte ich ihn. Nicht tot, nicht lebendig, übersetzt. Die Rückkehr zur Isadora verlief in gespenstischer Stille. Commander Solenne sagte kein einziges Wort, während sie das Shuttle durch den Anflugvektor steuerte. Ich saß reglos auf meinem Sitz, die Hände fest um die Konsole gekrallt, obwohl alle Anzeigen stabil leuchteten. Hinter meinen Lidern flackerten Bilder, die ich nicht vergessen konnte. Die makellose Öffnung, das schweigende Dunkel, das aufgerollte Kabelende, durchtrennt mit der Präzision eines chirurgischen Lasers. Eluan war fort. Nicht gestorben, nicht verunglückt. Fort. Aus unserer Realität entfernt. Zurück blieb nur eine Leere, in der nichts mehr zurücksprach. Als wir an Bord der Isadora andockten, war es Viraya Thorne, die uns empfing. Ihre Miene war hart, doch ihre Stimme war brüchig. Kein Kontakt zu Eluan? Solenne schüttelte langsam den Kopf. Ab 500 Metern kein Signal mehr. Kein Rauschen, kein statisches Echo, nur Stille. Viraya starrte auf das Sicherungsmodul, das wir mitgebracht hatten. Der Schnitt im Kabel war deutlich zu erkennen, selbst ohne Vergrößerung. Das ist kein Materialversagen, das ist Absicht. Ich verbrachte die nächsten Stunden im Labor, durchsuchte die Aufzeichnungen vom Abstieg, wertete die Sensordaten aus, während meine Gedanken um die letzte Verbindung kreisten. Die Stimme, die ich kurz vor Eluans Verschwinden gehört hatte, meine eigene Stimme, war verstummt. Kein Flüstern mehr, keine Vorausschau, nur Schweigen. Und dennoch, das Gefühl blieb. Ich war nicht allein in meinem Kopf. Ich überprüfte die Aufzeichnungen des Sonars. Bei exakt 500 Metern hatten die Sensoren einen Ausschlag gezeigt, der jenseits aller bekannten physikalischen Werte lag. Für den Bruchteil einer Sekunde wurde ein Gravitationsfeld gemessen, das der Masse eines Neutronensterns entsprach, komprimiert auf ein Volumen kleiner als ein Atom. Der Wert war unmöglich. Und doch stand er da. Ich suchte nach rationalen Erklärungen. Datendefekt, Sensorkaskadierung. Aber keine dieser Hypothesen hielt der Prüfung stand. Die Signatur war real. Das bedeutete, dass dort unten nicht einfach ein Raum war. Es war etwas, das Masse und Gravitation nicht so nutzte, wie wir es kannten. Etwas, das die Regeln der Realität beugte. Ich verbrachte die Nacht über den Daten. Irgendwann muss ich eingeschlafen sein, denn als ich aufwachte, war es Morgen. Meine Finger lagen auf der Tastatur, aber ich konnte mich nicht erinnern, etwas getippt zu haben. Auf dem Bildschirm blinkte ein neues Dokument. Es war ein weiterer Logbucheintrag. Datum, Uhrzeit, Signatur, alles authentisch. Geschrieben in meiner Sprache, mit meiner Wortwahl, aber ich hatte ihn nicht verfasst. Und doch, beim Lesen wusste ich, dass er wahr war. Eluan wurde nicht getötet. Er wurde extrahiert. Seine physische Form wurde in Information konvertiert, gespeichert zwischen den Dimensionen. Sein Bewusstsein bleibt erhalten, aber in einem Rahmen, den unsere Welt nicht fassen kann. Ich starrte auf den Text, während sich der metallische Geschmack wieder auf meiner Zunge ausbreitete. Wie jedes Mal, wenn sich die Grenzen des Verstehbaren auflösten. Am Nachmittag fanden wir Mirel Anouk, tot, in der Krankenstation. Sie saß an ihrem Schreibtisch, die Augen geschlossen, den Kopf leicht zur Seite geneigt, als würde sie schlafen. Doch ihr Herz hatte seit Stunden nicht mehr geschlagen. Solenne war es, die den Tod feststellte. Die Lebenserhaltungssysteme der Isadora zeigten keinerlei Anomalie. Sauerstoffgehalt, Luftdruck, Temperatur, alles war normal. Keine toxischen Substanzen. Keine mechanischen Fehler. Aber Mirels Lunge war mit einer feinen, grauen Staubschicht gefüllt. Unter dem Mikroskop offenbarte sich eine Struktur, die identisch mit dem Oberflächenstaub von Noctua war, denselben Proben, die noch immer in versiegelten Containern in der Geologiesektion lagerten. Das Problem war, Mirel hatte den Mond nie betreten. Sie war an Bord geblieben. Die Proben waren nie geöffnet worden. Alle Sicherheitsprotokolle waren eingehalten worden. Wie also war der Staub in ihre Lunge gelangt? Ich untersuchte die Partikel näher. Sie bewegten sich. Nicht zufällig, sondern geordnet. Sie formten winzige Muster, die an neuronale Verbindungen erinnerten. Der Staub war nicht nur Materie. Er war aktiv. Und vielleicht bewusst. Es war, als hätte er sie von innen heraus überlagert. Nicht vergiftet, nicht zerstört, sondern ersetzt. Organisch und doch nicht organisch. Eine Struktur, die intelligentes Verhalten zeigte, aber keinem biologischen System entsprach. Später fanden wir etwas noch Beunruhigenderes. Unter Mirels persönlichen Sachen, in einem ihrer Notizbücher, lag ein kleines, schwarzes Journal. Es war meins. Mein Name stand darauf. Mein Kürzel war auf der Innenseite. Und es enthielt Einträge, die ich nie geschrieben hatte, datiert auf kommende Tage. Darin stand detailliert beschrieben, was wir gerade erlebt hatten. Der Fund von Mirels Leiche, die Analyse des Staubs, unsere Reaktionen. Sogar das Gespräch, das Solenne und ich über mögliche Kontaminationswege führen würden, war exakt dokumentiert, Wort für Wort, bevor es überhaupt stattgefunden hatte. »Das hier ist unmöglich«, sagte Vireya, während sie die Seiten durchblätterte. »Nicht, wenn Zeit hier nicht mehr linear ist«, entgegnete ich leise. In den folgenden Stunden änderte sich die Atmosphäre auf dem Schiff. Nicht die physische. Die Sensoren zeigten weiterhin stabile Bedingungen, doch die Räume wirkten tiefer. Die Gänge schienen sich leicht zu verlängern, Türen schlossen sich lautloser, Schatten standen ein wenig länger. Amaya Sorel sprach es als erste aus: »Ich höre Stimmen.« Wir alle starrten sie an. »Nicht laut«, fuhr sie fort. »Es sind Gespräche, Flüstern, immer aus den Wänden. Und immer, wenn ich mich nähere, verstummen sie.« Ich sagte ihr nicht, dass ich sie ebenfalls gehört hatte. Seit unserer Rückkehr. Aus den Wänden. Aus den Lichtern. Aus meinem eigenen Atem. Und manchmal, ganz selten, war es Eloins Stimme. Er sagte Dinge, die ich nicht verstand, beschrieb Materialien, die nicht existierten, Sprachen, die sich nicht über Worte, sondern über Konzepte ausdrückten. Ich fragte mich, ob er noch irgendwo war, nicht tot, nicht lebendig, sondern eingekapselt in der Struktur, die ihn verschluckt hatte. Ein Funksignal ohne Empfänger, ein Gedanke, der nie ausgesprochen wurde. In meinem privaten Quartier begann ich, eine neue Notiz zu schreiben. Doch die Wörter erschienen auf dem Bildschirm, bevor ich sie tippte. Ich sah dabei zu, wie mein Text sich selbst verfasste, wie meine Gedanken vor mir lagen. Und ein Satz formte sich, ohne dass ich ihn formulierte. »Du bist nicht der Erste, und du wirst nicht der Letzte sein.« Ich löschte ihn. Doch er erschien erneut, immer wieder, als wäre er in das System eingebrannt oder in mich. Die Tage nach Mirels Tod vergingen wie in Nebel. Es gab keine normale Zeit mehr. Keine festen Abläufe, kein Tag, keine Nacht. Nur die kühle künstliche Beleuchtung der Isadora, die das tückische Gefühl vermittelte, alles wäre noch unter Kontrolle. Dabei war längst nichts mehr unter Kontrolle. Nicht draußen, nicht an Bord, nicht in uns selbst. Commander Neura Solenne hielt uns zusammen. Sie bestand auf täglichen Lagebesprechungen, auf Systemchecks, auf Routine, als wäre Disziplin das Einzige, was uns noch am Leben hielt. Aber selbst sie wurde blasser, sprach weniger und ihre Augen verloren allmählich jenen Glanz, der sie einst so unerschütterlich wirken ließ. Der Tod hatte sich verändert. Er war kein Ereignis mehr. Er war ein Zustand, der im Raum hing, tastend, forschend. Ein Gedanke, der sich wie eine Schicht über uns legte, nicht spürbar, aber spürend. Ich begann, Zeit zu verlieren. Zuerst waren es nur Minuten. Ich dachte, ich hätte nur kurz die Augen geschlossen, doch das Chronometer zeigte, dass Stunden vergangen waren. Dann wachte ich mitten in anderen Sektionen auf, ohne Erinnerung daran, wie ich dorthin gelangt war. Immer öfter fand ich Dateien auf meinem Terminal, die ich nicht verfasst hatte und die doch eindeutig mit meiner Handschrift, meinem Stil, meiner biometrischen Signatur versehen waren. In einem dieser Einträge stand: Es kommuniziert nicht über Sprache. Es nutzt das, was bereits existiert. Es verändert Bedeutungen, nicht Materie. Es schreibt sich in das, was wir bereits wissen, und macht es anders. Ich hatte keine Erklärung dafür. Doch etwas in mir wusste, es war wahr. Virea berichtete, dass die Systempläne des Schiffs sich verändert hatten. Die Wartungsluken befanden sich an anderen Stellen als zu Beginn der Mission. Gänge führten in Kurven, wo vorher gerade Linien waren. Sie verglich die aktuellen Pläne mit den originalen Blueprints. Doch selbst die Baupläne hatten sich angepasst. Das Schiff verändert sich, flüsterte sie. Aber es lässt es uns glauben, dass es immer so war. Wir wollten es dokumentieren. Aber jedes Foto, jede Videoaufnahme, jede technische Beschreibung zeigte das, was jetzt war. Niemals das, was einmal gewesen war. Unsere Erinnerungen stimmten nicht mehr mit der Realität überein oder die Realität nicht mehr mit unseren Erinnerungen. Amaya wurde still. Sie verbrachte Stunden im Kommunikationszentrum. Sie behauptete, neue Übertragungen von der Erde zu empfangen, Nachrichten, die nicht über Funk kamen, sondern direkt in ihrem Geist auftauchten. Sie las sie nicht. Sie wusste sie. Sie sprechen über uns, sagte sie eines Tages, ohne aufzusehen. Sie planen Rettungsmissionen. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt, aber die Ereignisse, die sie beschreiben, sind noch nicht geschehen. Sie sprechen über Tote, die noch leben. Ihre Stimme war ruhig, fast tranceartig. Solenne und ich berieten uns im Beobachtungsdeck. Die Fenster waren auf Noctua gerichtet, der grau wie immer unter uns ruhte. Doch seine Oberfläche hatte sich verändert. Es waren Strukturen zu sehen. Linien. Vertiefungen. Muster, die vorher nicht dort gewesen waren oder die wir zuvor nicht hatten sehen können. Wir haben etwas berührt, das nicht berührt werden wollte, sagte Solenne leise. Vielleicht haben wir nichts geöffnet. Vielleicht hat es uns geöffnet. In der folgenden Nacht erlebte ich zum ersten Mal einen Zustand, der nicht mehr als Traum bezeichnet werden konnte. Ich fiel nicht. Ich ging. Durch Gänge, die ich nicht kannte und doch sofort verstand. Die Wände waren lebendig, nicht organisch, sondern bewusst. Sie reagierten auf meine Gedanken. Bei jedem Schritt änderte sich die Umgebung subtil. Der Raum passte sich meinem Verständnis an. Je mehr ich dachte, desto mehr verzerrte sich die Geometrie. In diesen Gängen gab es keine Sprache, keine Geräusche. Und doch wusste ich alles. Jede Wand, jede Kurve, jeder Winkel bedeutete etwas. Aber diese Bedeutung lag nicht in Worten oder Zeichen. Sie war rein strukturell, als ob Raum selbst sprechen konnte, wenn man nur seine Syntax verstand. Als ich erwachte, war mein Schreibtisch zerkratzt. Tiefe, verschlungene Linien überzogen die Oberfläche. Sie bildeten Muster, die sich bewegten, wenn ich sie nicht direkt ansah. Wenn ich den Blick nur leicht abschweifen ließ, erschienen neue Formen. Dreiecke, die sich zu Spiralen wandten. Linien, die sich teilten und verschmolzen, wie elektrische Impulse in einem fremden Gehirn. Ich fotografierte sie. Die Bilder zeigten nur Kratzer. Aber ich wusste, dass sie mehr waren. Einige Stunden später kam Amaya zu mir. Ich habe angefangen, Erinnerungen zu haben, die nicht meine sind, sagte sie. Ich sehe Orte, an denen ich nie war. Spreche mit Menschen, die ich nie getroffen habe, aber sie fühlen sich real an, als hätte ich mehrere Leben gelebt. Sie begann zu zittern. Ich sah ihr in die Augen und ich wusste, sie war noch da. Aber etwas in ihr lauschte bereits auf eine andere Stimme. Ich zeigte ihr das Journal. Das, welches ich nicht geschrieben hatte, das aber alles wusste. Du bist als Nächste dran, sagte ich leise. Es steht hier. Wort für Wort. Sie blätterte darin, las die Abschnitte über Mireille, über Eloin, über ihren eigenen Verfall, und sie begann zu weinen. Nicht aus Angst, sondern aus Erkenntnis. »Ich erinnere mich an diesen Moment«, flüsterte sie. »Ich habe ihn schon einmal erlebt. Genauso mit dir, hier, in diesem Raum.« Das war der Moment, in dem ich begriff, es war kein Angriff, es war ein Verstehen. Dieses Wesen, diese Struktur, diese Realität, sie versuchte nicht, uns zu vernichten. Sie versuchte, uns zu zeigen, wie sie funktionierte. Nicht durch Worte, sondern durch Erinnerungen, Gedanken, Räume, Muster, die Sprache der Zwischenräume, dort, wo keine Wörter existieren. Nur Bedeutung, nur Bewusstsein. Der Tod hatte uns eingeholt. Nicht als plötzliche Katastrophe, sondern als langsames Zerbröckeln der Realität. Ein feiner, unerbittlicher Riss, der sich durch alles zog. Durch Raum, durch Zeit, durch uns. Was mit Eloin begonnen und sich durch Mireille und Amaya fortgesetzt hatte, war nun nicht mehr aufzuhalten. Die Isadora war nicht mehr das Schiff, auf dem wir gestartet waren. Es sah noch gleich aus. Roch gleich, vibrierte gleich. Und doch war es anders. Die Korridore begannen sich zu verändern. Anfangs waren es nur Kleinigkeiten. Türen, die sich an leicht verschobenen Positionen befanden, ein Kontrollterminal, das auf einmal einen anderen Winkel zur Wand hatte. Vireya war die Erste, die es aussprach. Der Maschinenraum. Er war nie auf Deck E. Ich habe ihn auf Deck C entworfen, ich weiß es. Aber auf jeder Karte, in jeder Skizze, jedem Systemprotokoll, sogar in den gedruckten Plänen, die in der Technikzentrale lagerten, befand sich der Maschinenraum seit jeher auf Deck E. Ich begab mich auf eigene Faust auf eine Messung der Gänge. Ich verwendete ein manuelles Maßband, keine digitale Aufzeichnung, ich zählte Schritte, ich notierte Wandabstände und stellte fest, der südliche Versorgungskorridor war jetzt 23 Meter lang, ursprünglich waren es nur 11 gewesen. Doch die Veränderung war nicht das Erschreckendste. Es war die Tatsache, dass es sich richtig anfühlte, als wäre es nie anders gewesen. Mein Verstand erinnerte sich an 11 Meter, aber mein Körper wusste plötzlich, dass 23 korrekt waren. In einer ruhigen Stunde gestand Solene, dass sie ihre eigene Stimme gehört hatte, nicht als Gedanke, nicht als Echo, sondern als Antwort. Ich habe mich selbst rufen gehört, aus der Brücke. Aber ich war auf der Brücke. Sie begann Listen zu führen. Wer wann wo gewesen war. Sie kontrollierte uns, uns selbst, die Zeit, die Einträge, die Protokolle. Doch je länger sie es tat, desto verwirrter wurde sie. Denn unsere Protokolle stimmten nicht mehr überein. Ich war zur selben Zeit in zwei Sektionen aufgezeichnet. Amaya hatte Funkverkehr geführt, laut den Systemen, obwohl sie bereits tot war. Und in den medizinischen Aufzeichnungen tauchte ein Eintrag von Mireille auf, datiert auf 4 Tage nach ihrem Tod. Vireya verschloss sich. Sie arbeitete stundenlang in der Technik, sprach kaum noch, schlief kaum. Als ich sie eines Nachts aufsuchte, fand ich sie kauernd neben der Notstromverteilung, den Blick leer, die Finger blutig von zerkratztem Metall. »Ich kann meine eigenen Gedanken nicht mehr auseinanderhalten«, sagte sie tonlos. »Ich erinnere mich an Entscheidungen, die ich nie getroffen habe. Ich sehe mich sterben. In Gängen, die es nicht gibt. Immer wieder.« Ich wusste, was sie meinte. Auch ich hatte begonnen, Szenen zu erleben, die sich anfühlten wie Erinnerungen, obwohl sie nicht passiert waren. Ich sah mich mit Solene streiten. Ich sah mich alleine durch leere Decks laufen. Ich sah mich sterben. Aber das Schlimmste war, ich glaubte es. Eines Morgens entdeckten wir in einem neu entstandenen Wartungsgang eine weitere Tür. Sie war nicht verriegelt. Dahinter befand sich ein Raum, den es laut Bauplan niemals gegeben hatte. Eine exakte Nachbildung meiner Kindheitszimmers. Der Schreibtisch, die Bücher, das Poster mit den Saturnringen über dem Bett, die Risse im Fensterrahmen, alles war da. Ich tastete das Holz meines alten Betts. Es roch wie früher, nach altem Lack und Staub. Ich öffnete ein Buch und dort, auf Seite 47, stand in meiner Handschrift die Randnotiz, die ich mit 9 Jahren geschrieben hatte. Das war unmöglich. Ich wusste, was es bedeutete. Die Isadora war nicht mehr nur ein Schiff. Sie war eine Struktur geworden, die nicht nur Raum, sondern Bewusstsein speicherte. Sie war ein Interface, eine Brücke zwischen der Realität, wie wir sie kannten, und etwas anderem. Etwas, das keine festen Formen oder Zeiten kannte. Wir existierten jetzt in einer Überlagerung. Vergangenheit, Gegenwart, Möglichkeit, alles fand gleichzeitig statt. Solenne begann zu halluzinieren. Sie sprach mit Eloine, mit Mirelle, mit Amaya. Sie lachte manchmal, führte ganze Gespräche mit Menschen, die längst verschwunden waren oder vielleicht nie existiert hatten. Ich versuchte, sie zu beruhigen, doch irgendwann fragte sie mich, Calum, was, wenn du derjenige bist, der bereits tot ist? Ich konnte nicht antworten, denn ein Teil von mir glaubte es. In der darauffolgenden Nacht starb Virea. Wir fanden sie in ihrem Quartier, umgeben von technischen Zeichnungen, Formeln, Diagrammen, die sie mit ihrem eigenen Blut an die Wände geschmiert hatte. Die Formeln ergaben Sinn. Sie beschrieben mathematische Beziehungen zwischen Beobachtung und Raumverzerrung. Sie zeigten, wie Bewusstsein als Ankerpunkt dienen konnte. Ein Knoten, an dem Dimensionen sich falten und verbinden. Sie hatte verstanden, was wir vor uns hatten. Aber ihr Geist hatte den Preis gezahlt. Sie war gestorben, ohne körperliche Verletzungen. Ihr Gehirn hatte sich selbst überlastet. Der Autopsiescan zeigte Neuronen, die in Mustern gefeuert hatten, wie sie nicht existieren konnten. Muster, die sich überlagerten, interferierten, kollabierten. Sie hatte etwas gesehen, das man nicht sehen durfte. Und ihr Gehirn hatte es nicht verarbeiten können. Es hatte sie ausgelöscht. Ich hatte geglaubt, dass mit Vireas Tod der Tiefpunkt erreicht sei. Doch die Isadora belehrte mich eines Besseren. Die Struktur des Schiffs begann sich zu verändern. Nicht allmählich, nicht schleichend, sondern ruckartig. Türen, die vormals zur Kantine führten, öffneten sich plötzlich in Maschinenräume, in Schlafkojen, in Bereiche, die laut Deckplan gar nicht existierten. Der Funk war tot. Die Lichter begannen zu flackern. Die Gravitation war nicht mehr konstant. In manchen Abschnitten spürte ich eine leichte Schieflage, als würde mich der Boden selbst langsam in eine Richtung ziehen. Und der schlimmste Teil? Es gab jetzt Räume, die keiner von uns betreten hatte, aber in denen Spuren von uns zu finden waren. In einem neu aufgetauchten Gang, tief unterhalb von Deck 0, entdeckten wir eine Sektion, die vollständig aus Spiegelmetall bestand. Keine Beschriftungen, keine technischen Panels, nur ein flaches, glänzendes Material, das Licht zu absorbieren schien, statt es zu reflektieren. Die Wände waren exakt im rechten Winkel zueinander gebaut, doch wenn man darin ging, schien der Gang sich zu winden, zu drehen, zu neigen. Ich versuchte, mit einem Maßband die Länge eines dieser Gänge zu ermitteln. Ich maß 18 Meter. Ich ging zurück, maß erneut, es waren 37. Beim dritten Versuch waren es 26. Und ich war sicher, denselben Anfangs- und Endpunkt verwendet zu haben. Commander Solenne stellte eine Theorie auf, die uns erschaudern ließ. Vielleicht wächst das Schiff nicht. Vielleicht faltet es sich selbst. Wie ein Origami, das sich ständig neu formt. Und jedes Mal, wenn wir es betrachten, nimmt es eine neue Gestalt an. Basierend auf dem, was wir erwarten. Es war nicht nur das Schiff. Es war das, was durch das Schiff sprach. Wir nannten es nur noch das Andere. Nicht, weil wir wussten, was es war, sondern weil wir es von allem Bekannten abgrenzen mussten. Es war kein Wesen, keine Entität im herkömmlichen Sinne, eher ein Konzept, das uns überlagert hatte. Ein Zustand, der sich in unser Denken hineingeschoben hatte. Wir begannen, doppelte Gegenstände zu finden. Zwei identische Werkzeuge mit denselben Kratzern an derselben Stelle. zwei Helme mit demselben Riss. In einem Fall fanden wir sogar zwei Versionen von Solennes Notizbuch, beide mit identischem Inhalt bis zu einem bestimmten Eintrag. Danach drifteten sie auseinander. In einem stand, dass ich tot war, im anderen, dass Solenne nicht mehr existierte. Ich fragte sie, welches richtig sei. Sie antwortete, vielleicht beide, vielleicht keins. Die Labyrinthstruktur breitete sich weiter aus. Das Hauptdeck war kaum noch navigierbar. Gänge, die sich früher im rechten Winkel kreuzten, bildeten nun geometrisch unmögliche Spiralen. Wenn man einem Gang eine Minute folgte und dann zurückkehrte, war der Ausgang nicht mehr da. Ich ließ einen Sondenroboter in einen dieser Gänge fahren. Er sendete 5 Minuten lang Videosignale, dann nur noch ein Standbild. Das letzte Bild zeigte einen Raum mit mehreren Ausgängen, die in einem perfekten Kreis um ihn herum angeordnet waren. In der Mitte saß eine Gestalt mit dem Rücken zur Kamera. Bewegungsanalyse ergab minimale Muskelkontraktionen. Sie lebte. Aber sie war in keiner Datenbank erfasst. Nicht Crew, nicht fremd. Ich erinnerte mich an sie. Ich kannte sie. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen. Und doch wusste ich, wie sie aussieht. Sie sah aus wie ich. Ich stoppte die Übertragung. Wir begannen, Markierungen zu setzen. Farbige Streifen, gravierte Zeichen, Zahlenfolgen. Doch sie verschwanden. Oder tauchten an anderen Orten wieder auf. Manchmal spiegelverkehrt, manchmal verändert. Als hätte jemand mitgedacht, aber anders entschieden. Wir wagten keine längeren Erkundungen mehr. Es war, als würde das Labyrinth unsere Wege studieren und darauf reagieren. Solenne sprach nur noch wenig. Manchmal murmelte sie in ihrer Kabine. Worte wie Knoten, Faltung, Überlagerung. Sie zeichnete Kreise in ihre Handflächen, immer wieder dieselben, mit einem Graphitstift, bis ihre Haut blutete. Ich selbst schlief kaum noch. Wenn ich die Augen schloss, stand ich in einem Gang ohne Wände. Nur ein Boden aus Glas. Darunter das Universum. Offen, schwarz, kalt. Über mir nur ein Wort, geschrieben in leuchtenden Zeichen, die sich windeten wie Schlangen. Noctua. Das war der Moment, in dem ich begriff, es ging nie um das Schiff, ey. Es ging nie um uns. Die Isadora war nur das Medium. Das Portal. Noctua war der Ursprung, der Knotenpunkt. Der Ort, an dem Dimensionen übergingen, an dem Raumzeit nicht mehr untergeordnet war, sondern gleichberechtigt oder sogar dominanter. In einem der Gänge fand ich schließlich eine Karte. Sie war aus einem Material, das sich wie kalter Stein anfühlte, aber pulsierte wie lebendiges Fleisch. Die Linien darauf veränderten sich, wenn ich die Karte drehte. Immer wieder ergab sich eine neue Struktur, eine neue Route. Doch in jeder Version führte ein Weg stets an denselben Punkt. Immer. Unverändert. Ein Raum im Zentrum. Ohne Ausgang. Ohne Wände. Nur Raum. Ich wusste, dort würde es enden. Oder beginnen. Ich hatte das Zentrum erreicht. Ob zu Fuß, im Traum oder als Teil einer Konstruktion, die nicht mehr auf euklidischer Geometrie basierte, ich wusste es nicht mit Sicherheit. Aber ich war da. Der Raum war still. Still in einem Sinn, den kein Lautmessgerät erfasst hätte. Es war eine Abwesenheit, kein Schweigen. Die Art von Stille, die nicht einfach durch fehlenden Schall entsteht, sondern durch das Fehlen jeder Bedeutung von Geräusch, jeder Definition von Zeit. Ich stand auf festem Boden, so schien es zumindest, doch mein Gleichgewichtssinn registrierte keine Schwerkraft, keine Ausrichtung. Es war, als hätte ich meine physikalische Verankerung verloren. In der Mitte befand sich eine Struktur. Sie war etwa 3 Meter hoch, aus einem silbrigen Material, das sich bei Annäherung leicht kräuselte, als würde es atmen. Die Form war schwer zu fassen. Aus einem Winkel wirkte sie wie ein Prisma, aus einem anderen wie ein Ring, dann wieder wie eine Spirale aus Knochen. Ich wusste sofort, was es war. oder vielmehr, was es tun würde. Es war eine Brücke, keine Maschine, kein Tor im klassischen Sinn, sondern eine Verbindung zwischen Konzepten, zwischen existenziellen Ebenen, die nebeneinander, übereinander oder vielleicht auch ineinander lagen. Ich verstand es nicht wirklich, aber ich fühlte es. Die Brücke verband uns mit dem, was das andere war. Ich erinnere mich an die Stimme, nicht gehört, sondern in meinen Gedanken geformt wie ein Erinnerungsfragment, das sich aufdrängte. Du hast es gesehen. Du bist Teil davon. Du warst es immer. Ich wollte mich widersetzen, wollte schreien. Aber mein Körper hatte keine Stimme mehr, nur Gedanken, und selbst die begannen sich aufzulösen, zu überlagern, zu duplizieren. Ich erinnerte mich an zwei Versionen von mir. Eine, die hier war, eine andere, die nie zu Isadora aufgebrochen war. Ich sah mich selbst auf der Erde, unterrichtend, allein, vergessen. Und doch war ich gleichzeitig hier, vor dieser Struktur, bereit, etwas zu beenden oder zu beginnen. Ein Puls durchfuhr den Raum. Kein Lichtblitz, kein Geräusch, sondern eine Implosion von Bedeutung. Solenne trat neben mich, wortlos. Ich wusste nicht, ob es meine Solenne war oder eine Version, die in einer anderen Isadora lebte, auf einem anderen Pfad. Aber sie sah mich an. Und sie wusste es auch. Wenn wir nichts tun, flüsterte sie schließlich, wird es sich ausdehnen. Es wird denken und träumen. Und wir werden nur noch Gedanken darin sein. Ich fragte, wie wir es stoppen sollten. Sie zeigte auf die Struktur. Es denkt nicht in Begriffen wie Zerstörung, nur Verbindung. Wir müssen uns opfern, nicht den Körper, den Vektor unseres Bewusstseins. Ich verstand. Wenn wir es betraten, wenn wir uns hineingaben, konnten wir die Verbindung umlenken, nicht in unsere Realität, sondern zurück auf sich selbst. Ein Kreislauf. Ein endloser Gedankengang ohne externe Wirkung. Kein Zugriff auf Welten außerhalb, aber nur, wenn wir es gemeinsam taten. Ich blickte zurück. Die Gänge hinter uns lösten sich bereits auf. Die Isadora war kein Schiff mehr, nur noch eine Idee. Fragmente einer Struktur, die einst Wissenschaft beherbergte und nun ein Altar geworden war. Solenne berührte das Artefakt. Ihre Haut verschwand zuerst, dann die Silhouette, dann ihr Schatten. Kein Schrei, kein Licht, nur Leere. Ich folgte mit einem letzten Gedanken an Vireya, an Eloin, an Mirel, an Amaya, an mich. Ich war, ich bin, ich werde nie gewesen sein. Und dann war ich in allem und nichts. Kein Raum, keine Zeit, kein Gedanke, nur Balance. In der Kommandokapsel der Isadora, weit entfernt vom Zentrum, flackerte ein einziges Terminal auf. Darauf stand ein letzter Eintrag, automatisch erstellt, ohne menschliches Zutun. Eindämmung erfolgreich, Vektor geschlossen, Verbindung isoliert. Darunter Koordinaten, unvollständig, verrauscht. Und dann Initiator Calum Thorn. Status nicht identifizierbar. Es war nicht Dunkelheit, in der ich mich wiederfand. Auch nicht Licht. Es war vielmehr eine Art Bewusstseinsfeld. Ohne Raum, ohne Zeit, ohne Begrenzung. Kein Oben, kein Unten. Und doch existierte ich. Eine Art Gedanke, der nicht mehr an Materie gebunden war, aber sich dennoch selbst erkannte. Ich war nicht allein. Um mich herum spürte ich andere Fragmente. Gedanken, Erinnerungen, Bruchteile von Existenzen, die einst in der Realität verankert waren. Manche klar, manche zerrissen, andere nur noch wie schwache Echos in einer endlosen Frequenz. Ich erkannte Solenne. Nicht visuell, nicht stimmlich, sondern über ihre Signatur, ihren Gedankenrhythmus. Ein Puls, der im selben Takt wie mein eigenes Denken schwang. Wir kommunizierten nicht über Worte, sondern durch geteilte Erkenntnis. Wir verstanden, was geschehen war und was wir nun geworden waren. Die Brücke hatte sich geschlossen. Doch wir waren nicht aufgelöst worden. Stattdessen waren wir der Anker, der das andere daran hinderte, sich auszubreiten. Wir zirkulierten nun innerhalb seiner Struktur. Wie Abwehrzellen in einem fremden Körper. Nicht zerstörerisch, sondern stabilisierend. Doch dieser Zustand war nicht ewig. Schon bald begannen sich neue Impulse zu zeigen. Fragmente anderer Gedanken, anderer Wesen. Sie kamen nicht von Noctua, nicht von der Isadora. Sie kamen aus anderen Realitäten. Paralleluniversen, Spiegelwelten, alternative Zeitverläufe, manche nur Minuten entfernt, andere Jahrtausende. Das andere hatte begonnen, neue Wege zu suchen. Solenne und ich, wir konnten nur beobachten. Wir konnten keine Barrieren mehr errichten, nur warnen. In kodierten Impulsen, in Träumen, in scheinbar zufälligen Erinnerungsfetzen bei besonders empfänglichen Menschen. Ich weiß nicht, wie lange ich in diesem Zustand verweilte. Vielleicht waren es Sekunden, vielleicht Äonen. Zeit war hier bedeutungslos. Doch eines Tages, falls dieser Begriff noch irgendeinen Sinn trug, fühlte ich etwas. Einen Zugriff. Jemand hatte die alten Protokolle der Isadora gefunden. Eine Sonde, geschickt von einem unbedeutenden Außenposten der Erde, hatte das Wrack gescannt. Datenpakete wurden extrahiert, darunter meine Stimme. Mein letzter Bericht. Ich spürte, wie die Realität nach mir griff, oder besser, nach dem Echo, das ich hinterlassen hatte, und dann verstand ich. Ich hatte sie gewarnt. Jene, die jetzt lauschten, die meine Stimme in einem sterilen Kontrollzentrum hörten oder auf einer alten, staubigen Konsole auf einem vergessenen Mond. Meine Worte würden als Datenfragment übermittelt werden, durch Zufall, durch Neugier, durch den Drang, das Unbekannte zu verstehen. Doch genau darin lag die Gefahr. Denn das andere braucht keine Körper, keine Maschinen, keine Raumschiffe. Es braucht nur Bewusstsein, Neugier, geöffnete Gedanken. Ich kann euch nicht aufhalten, aber ich kann euch warnen. Dies ist kein Hilferuf, es ist kein Bericht, es ist ein Versiegelungsbefehl. Hört auf zu suchen. Hört auf zu fragen. Lasst Noctua ruhen. Denn jeder Gedanke an das andere öffnet einen Riss. Jeder Versuch, es zu verstehen, ist ein Schritt zur Verbindung. Und wenn ihr es begreift, dann seid ihr es bereits. Die Übertragung endet hier.